Musikgespräch.
Möchtest du einsteigen mit Melodieharmonie bei Black Sabbath?
Ja, hier stellen sich ein paar Klassiker heraus, die man halt sozusagen gar nicht so unbedingt vielleicht am Anfang auf dem Schirm hat, die letztlich aber sehr stilbildend für den Sound von Black Sabbath sind.
Mhm.
Und zwar hat man oft eine absteigende Akkordfolge in der Gitarre. Also findet man bei NIB, bei Warpix ganz explizit, bei Snowblind, aber auch wenn man tiefer schaut, bei Under the Sun oder so.
Ich spiele Warpix mal vor, ja?
Ja, bitte. Und es geht genau um dieses, was du gerade vorgespielt hast, dieses da, 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 da. Das ist sozusagen, das findet man sehr, sehr häufig, was viel mit der Technik von Tony Iommi zu tun hat. Es ist fast schon ein absteigender Tetrakord in Moll, ne? Das hat schon fast was Phrygisches, was Andalusisches, so was Klassisches, dieser klassische Flamenco, dieser andalusische Akkord, ne? Das ist hier ein Begriff, den man teilweise auch komplett findet bei Black Sabbath und hat meistens dazu, und da ist Warpix eigentlich ein sehr, sehr gutes Beispiel, eine meist aufsteigende, dem entgegenstehende Gesangslinie.
Ja.
Also wo Tony Iommi quasi eine abfolgende, meist in Moll, meist verminderte Akkorde spielt, hat man eigentlich Ozzy, der gerne sozusagen der diametral, ja fast schon in einer Umkehrung dagegen singt und eine sehr eine aufsteigende Akkordlinie, eine aufsteigende Melodie spielt, meine ich. So. Und das ist ein ganz interessant, das findet man sehr, sehr häufig bei Black Sabbath.
Mhm.
Es ist insgesamt harmonisch, melodisch sehr viel in Moll und vermindert gehalten. Und so diese, später gab es, gibt es, das hat lustigerweise Ozzy dann in seinen Solo-Sachen übernommen.
Ja.
Später gibt es dann bei The Writ oder so, gibt es dann so Moll-Dur-Modulationen.
Ja.
Also es ist so ein bisschen so, ich will jetzt vermessen, wenn ich sage, es erinnert ein bisschen an Brahms. Aber es erinnert ein bisschen an Brahms.
Ich weiß nicht, ob die dem so zustimmen würden.
Ja, ja. Also Brahms und Ozzy, Johannes Brahms und Black Sabbath. Nein, also ich komme nur auf Brahms, weil ich sage, man hat manchmal so den Eindruck dann hinten raus, dass so ein bisschen sozusagen im weitesten Sinne wirklich die Sonne aufgeht. Also da hat man dann sehr, sehr strahlende Passagen in Dur, wo der Restteil in Moll gehalten ist. Aber auch hier sage ich, abgesehen von diesen berühmten Tetrachords nenne ich sie jetzt, oder sind es im weitesten Sinne, ist eigentlich dann Songstruktur und Writing, glaube ich, der Top-Impact.
Okay, da kommen wir gleich
bei
zu.
Bei Black Sabbath.
Ja, dann übernehme ich erst noch
Melodie
und Harmonie bei Led Zeppelin. Anders als bei Black Sabbath stehen sehr viele Stücke bei Led Zeppelin in Dur.
Ja.
Also tendenziell eher eine Dur-Harmonik, die wir hier finden, beziehungsweise oftmals dann halt eben auch so klassische Blues-Schemata. Ne?
Ja.
Also Rock'n'Roll ist einfach ein Blues-Schema. Das ist ein 12-Bar-Blues, auf dem dieses Lied basiert, in A-Dur. Und,
könnte auch von ZZ Top sein.
Könnte auch von ZZ Top sein. Könnte theoretisch mit einem anderen Sound schon von Chuck Berry sein.
Ja, also. Absolut.
Und ich meine, heißt auch Rock'n'Roll. Auch damals
war
Rock'n'Roll schon ein Retro-Verweis.
Ja.
Dazu gibt es häufig dann halt eine Melodie vom Gesang, wie auch dann von der Gitarre, die auf einer Blues-Pentatonik basiert. Also wir finden das bei Whole Lotta Love, aber auch bei Black Dog Rock'n'Roll, Good Times, Bad Times und Cashmere sind beide auch in Dur gehalten. Selbst Cashmere, was irgendwie so martialisch daherkommt, ist letzten Endes basierend auf einer D-Dur-Harmonik. Gleichzeitig für Gitarre interessant, Jimmy Page benutzt vielfach, sofern er denn elektrische Gitarre spielt, Power Chords, ähnlich wie bei Black Sabbath auch. Das heißt, wir haben Akkorde auf der Gitarre, die aus Grundton, Quinte und dann manchmal noch dann die Oktave zum Grundton bestehen. Das heißt, hier besteht keine Dur-Terz beim Akkord, der gegriffen wird. Jimmy Page verzichtet darauf, wenn er akustische Gitarre spielt. Also da spielt er die, die Terzen in der Regel mit. Das hat einfach auch ein klangliches Phänomen. Sobald du Verzerrungen hast auf einer Gitarre, Verzerrung ist letzten Endes nichts anderes als Obertöne, die du zum Grundton hinzugibst. Da beißen sich die Obertöne zu den Terzen sehr stark.
Wir hatten das schon mal in den letzten 3 Jahren besprochen, aber Wobei, ich weiß nicht, aber wir hatten darüber schon mal gesprochen.
Okay.
Ich glaube, du hast es sogar vorgespielt bei.
Ja, kann sein, weiß ich gerade nicht mehr. Was Jimmy Page zudem auf Gitarre auch noch macht, ist, er benutzt häufig das ist ein sogenanntes Drop-D-Tuning. Das heißt, die tiefe E-Seite ist runtergestimmt auf ein D. Bei Cashmere zum Beispiel haben wir das. Dadurch ergibt sich dann einfach dieser fette, volle Sound, dass du hier diesen Grundakkord hast und dann das tiefe D noch darunter. Tuning bei Black Sabbath eigentlich auch interessant.
Ja, weil Tony Iommi vor allem
auf seine Finger eingehen.
Ja, willst du das kurz erzählen? Du,
als Gitarrist habe ich da anderen
Zug. Ja, eben, richtig. Ja. Also Tony Iommi hatte einen Unfall.
Genau, ja. Da merkt man auch, in der Fabrik hat er sich die Finger eingeklemmt.
Fingerkuppen,
ja. Seiner rechten Hand. Also er ist Linkshänder, das heißt, mit der rechten Hand greift er auf dem Griffbrett.
Ja.
Und das erlaubt ihm eigentlich nicht mehr, dass er wirklich Gitarre spielen konnte. Und er hat sich dann künstliche Fingerkuppen,
die man auch immer noch sieht,
die er auch immer noch benutzt.
Ja.
Und mit denen kann er Gitarre spielen. Aber es ist schon ein kleines Handicap beim Spielen. Er kann damit nicht die Flitzefinger machen und er kann vor allem nicht so viel Druck aufbauen auf die Saiten. Deswegen hat er sehr früh angefangen, zum einen dünne Saiten zu spielen, um weniger Druck zu haben, weil diese Stahlsaiten auf E-Gitarren, da brauchst du schon ein bisschen Kraft, um die zu bearbeiten. Und gleichzeitig hat er dann, ich glaube, ab dem 3. Album angefangen, die Gitarre runterzustimmen. Und zwar um eine kleine Terz nach unten. Und dadurch ist die Gitarre tiefer und klingt deutlich, deutlich fetter.
Ja.
Und unterstützt damit dann letzten Endes auch diesen dunklen Sound, den Black Sabbath sowieso angestrebt hat. Was aber interessant ist, weil eigentlich wurde dann aus dieser Not eine Tugend gemacht.
Kurzer Einwurf.
Ja, und bei Melodieharmonie, da überschneidet es sich ein bisschen jetzt mit meinen Überlegungen zum Rhythmus. Während halt die Rhythmusgruppe von Led Zeppelin, Bass, Gitarre, Schlagzeug, sehr rhythmisch diese Riffs runtergespielt hat, entfaltet sich darüber der Gesang von Robert Plant eigentlich sehr rezitativ, vielfach in den Strophen, mit langgehaltenen Tönen. Teilweise rhythmisch sehr schwer nachzusingen. Also so sing mal die Strophen von Led Zeppelin. Das ist halt kein Beatles-Ohrwurm oder so, sondern es ist wirklich eine komplexe
Ozzy Melodie. Ozzy hat das auch eingängig. Aber Ozzy kannst du alles sofort mitsingen.
Genau.
So.
Ozzy ist halt rhythmisch voll on point und Robert Plant singt halt seine Melismen.
Ja, genau, die kriegst du gar nicht. Du kannst jetzt bis auf jetzt irgendwie, selbst Whole Lot of Love würde mir jetzt, also könnte ich halt, you need, kommt gar nicht so hoch, you
need cool. Was ist das E?
Na, 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 na. Also alleine schon ohne Melodie jetzt, also zu sagen la 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 la. Also da geht's dann schon fast, du kannst das eigentlich nicht nachsingen.
So ein bisschen die Refrains vielleicht.
Ja, das kriegst du vielleicht noch hin, so. Wobei bei Ozzy ist halt la da 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 da. Also es ist dann schon so, ne? Oder la 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 la. Also es ist dann schon sehr kurz gehalten.
Genau. Wir kommen damit so ein bisschen Richtung Gesang. Vielleicht wollen wir das noch machen?
Ja, ja.
Wo wir gerade dabei sind.
Wobei es ganz lustig ist, weil da eigentlich Robert Plant und Ozzy ein wunderbares Falsett-Duo abgeben würden.
Das stimmt. Beide eine sehr hohe Stimme.
Beide, also Ozzy, wie gesagt, erstes Album anders.
Mhm. Da spielt er auch noch Mundharmonika.
Das ja, 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 ja.
Im ersten Album genau, Mundharmonika-Solo.
Das ist mit dem zweiten Song, der ist super auch. Aber ein klassisches Jam-Session auch, ne? Falsett, hoch, hysterisch und vor allen Dingen spätestens auch wieder ab Album 3 elektrisch verstärkt. Ne? Also du hast sozusagen, er wurde dann zusätzlich auch noch hochgepitcht.
Ja,
ne?
Starke Bearbeitung.
Bearbeitung und vor allen Dingen halt wirklich noch oben, also dieser Falsett, dieses Hysterische wurde dann spätestens, also wenn man sich jetzt mal Symptom of the Universe anhört von der Sabotage, so, das ist dann fast nur noch Gekreische. Also es ist dann fast nur noch hysterisches Gekreische, was letztlich, wenn man zum Beispiel die ersten beiden Alben hört, gar nicht seine Originalstimme ist. Also es wurde sogar noch, wie gesagt, es wurde noch extremer dann elektrisch gepitcht.
Ja.
So. Aber neben sich sozusagen in der Höhe und in der Hysterik, sehr markant natürlich, Ozzy hört man, das ist so ein bisschen wie Mick Jagger. Also wenn du einen Song hörst, so im Radio, dann sagst du, ist Ozzy.
Ja.
Also Ozzy hörst du immer.
Ja. Und auch, eine gute Live-Stimme. Also
ja, ja.
Selbst bei aller Bearbeitung und so. Ja. Ich finde, Ozzy hat eine der markantesten Stimmen im Rock-Business. Und
wenig brüchig. Also ich meine, der ja. Mann ist halt irgendwie scheintot, aber wenn er sich aber ans er Mikro stellt, ist er schon Wahnsinn. Am Start. Also er hatte Schwierigkeiten bei dieser einen Hook, dieses My Name is Lucifer, Please Take My Hand, gerade vom ersten Album.
Ja.
Also Ozzy N.I.B. hat er live gespielt, Gott, Corona ist ja schon so ewig, ja, irgendwann vor Corona, 2017?
Ja, irgendwie
lass
so.
Lass mich lügen, The End 2017-Tour, Wuhlheide, Berlin. Dann gibt es diese eine melismatische Passage, dieses la da 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 da. Da war dann so, wo du dachtest so, ja, hat er halt vor 40 Jahren gesungen, so, aber im Endeffekt ist er immer noch da.
Ja, finde ich auch. Gesang bei Robert Plant, die Gesangsmelodien beruhen häufig auf Blues-Pentatonik, auch hohe Lage. Anders als Ozzy, allerdings ein bisschen brüchiger, krächzender, schreiender, was ihm zu Lebzeiten auch vielfach vorgeworfen wurde, dass er quasi ein Schreier wäre.
Plant. Ja, fast mehr als Ozzy, muss man sagen.
Was ich auch bei beiden Bands dann interessant finde, ich meine, wir kommen immerhin aus den 60ern. Sie haben eigentlich beide diesen Frontmann und der singt auch allein, also wenig Mehrstimmigkeit. Und wenn wir über die 60er, 70er reden, da haben wir bei vielen Bands total viel Mehrstimmigkeit. Denken wir an die Beatles, aber die ganzen Beat-Bands auch waren wenigstens
gibt
in den Refrains zweistimmig.
Bei Led Zeppelin Lieder, die nicht von Robert Plant gesungen wurden? Nein.
Nein.
Ist ja bei Black Sabbath anders, ne? Da gibt es, glaube ich, 3, 4, 5 Songs, die von so Ward gesungen werden.
Gab es bei Queen auch, da haben auch die anderen dann mal was gesungen, ja. Aber das waren dann auch in der Regel nicht die Hits, das waren wirklich die Ausnahmen.
Nee, ja klar, also Will Ward hat gesagt, ich möchte auch mal Musik machen. Wobei es gibt auch Gerüchte, dass gerade hinten raus bei der Never Say Die und so Will Ward einspringen musste, weil Ozzy einfach tot war.
Ja.
Also, fast.
Wie wirkt sich das alles jetzt auf Songwriting, Songstruktur aus? Ich würde ganz kurz einsteigen mit Led Zeppelin, weil du hast richtig was vorbereitet.
Ja, ich habe ein bisschen was vorbereitet, wobei das ist jetzt hier, ich habe es mir mal Songstruktur, ich wollte es einfach mal wissen und habe es einfach mal aufgeschrieben.
Okay, aber dann mache ich meins kurz. Ja, also ich habe jetzt nicht einen speziellen Song durchanalysiert, sondern fasse zusammen, wie quasi Songstruktur, Songwriting bei Led Zeppelin funktioniert. Und ich habe mir
das interessiert mich, weil ich finde das sehr komplex.
Das ist sehr komplex, aber ich habe es mal ganz runtergebrochen auf Kernstücke. Und zwar rhythmisches Riff plus rezitativer Gesang plus kurzer Refrain plus Gitarrensolo, Schlagzeugsolo ergibt den Led Zeppelin-Song. Und was dann quasi das Fazit ist, sie haben oftmals diese simplen Ideen, auf denen die Songs aufbauen.
Ja.
Und aus diesen wird dann aber durch enorm viele Variationen und durch das virtuose Spiel auf den Instrumenten unglaublich viel rausgeholt. Also hört euch mal Cashmere an oder so. Die Quintessenz, die Hook dieses Liedes ist das Riff, was am Anfang erklingt. Und dieses Riff taucht immer wieder auf. Und aus diesem Riff heraus wird ständig in neue Teile übergeleitet. Du hast Variationen, du hast dann mal ein Solo, du hast einen Teil, an dem Robert Plant mit der Stimme improvisiert. Das heißt, du hast oftmals diese Hook-Teile, die großen Wiedererkennungswert haben, die den Song strukturieren. Und die werden immer wieder durchbrochen durch Instrumentalteile, durch kleine Variationen, durch Bridges.
Have you ever seen the bridge? Gibt es doch dieses eine Lied sogar.
Ja, und das heißt, die einzelnen die Songs sind dann, dadurch werden sie auch so lang, basieren immer auf diesen kurzen Ideen und werden dann enorm aufgeblasen. Das ist auch eine Sache, die, glaube ich, daher kommt, dass sie viel live gespielt haben und gleichzeitig diesen Studio-Background haben, dass sie zum einen das musikalisch abliefern konnten, aber live ist es natürlich auch immer geil, Passagen dabei zu haben, wo du sagst, okay, ich mache jetzt ein 5-Minuten-Gitarren-Solo. Hört euch mal die Live-Version von Stairway to Heaven an oder so. Am besten die aus dem Konzertfilm The Song Remains the Same verlinken wir uns euch auf unserer Homepage. Fall. Also was für eine geile Version dieses Stückes, wo enorm viel rausgeholt wird. Und auch Stairway to Heaven in der Studio-Version zieht sich ja. Und variiert trotzdem aber auch mit Sounds und De facto sind es aber zu Beginn erstmal, ich weiß nicht wie viele Strophen, 5 Strophen gefühlt, wo immer wieder das Gleiche passiert. Und dann wird der Song auf einmal groß.
Finde ich auch, auf jeden Fall. Also sowohl Stairway to Heaven ist er dann auch danach mit The Rain Song ein ganz ähnlicher Aufbau. Also das ist dann schon Led Zeppelin signifikant.
Ja.
The Rain Song, der auch langsam anfängt. Ich finde aber auch, weil wir das schon angesprochen haben, Black Dog, vor allen Dingen durch das sehr komplexe Riff,
ja,
ne? Wieder der Verweis auf Impact Metallica, als aber auch die rhythmische Verschiebung. Also Black Dog finde ich auch sehr signifikant, was so diese, ja, Led Zeppelin-Songstruktur betrifft.
Arbeitet eigentlich dann aber auch wieder mit so einem klassischen Blues-Ding.
Ja, im Endeffekt schon.
Auch wieder so ein Call and Response.
Ja, absolut. So. Absolut.
Ja.
Ganz anders bei Black Sabbath. Grundsätzlich bestimmt hier weiterhin das Riff. Wie gesagt, es ist im Endeffekt muss man sich das so vorstellen, da braucht man auch nicht Tony Iommi fragen, sondern Tony Iommi kam ins Studio und sagt, guck mal, ich hab hier was. Da, 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 da. Und alle so, alles klar, gut, machen wir. So, also nur anders kann es nicht abgelaufen sein. So. Und dann, der Rest hat sich dann da so drumrum gefummelt.
Ja.
Und die Riffs sind das Wiedererkennungsmerkmal von Black Sabbath. Die kannst du alle singen, die kannst du alle auswendig pfeifen. So, oder könnt, ich weiß gar nicht, wo du anfangen sollst und aufhören sollst. Paranoid, Iron Man kennt, glaube ich, jeder. Sweet Leaf kennt, glaube ich, auch fast jeder. Ne? Children of the Grave, Supernauts. Lieblingssong übrigens von Led Zeppelin. So, sind runtergekommen ins Studio und haben gesagt, ey, egal, Black Sabbath ist unter uns und probt. Und Jimmy Page kam rein und meinte so, ey, spiel Supernauts. Supernauts ist mein Lieblingssong. Und John Bonham wollte unbedingt Schlagzeug dazu spielen. Da gibt es eine schöne Anekdote. Was fand Bill Ward nicht so lustig?
Bonham hat ihn an die Wand gespielt.
Genau. Sabbath, Bloody Sabbath, auch das, also alles, ne? Symptom of the Universe, Into the Void, das sind immer die Riffs, die einen, also diese, auch dieser Bloody Sabbath, Bloody Sabbath Riff. Kannst du ja auch gleich nochmal spielen.
Ja.
Das bleibt im Ohr.
Ja.
Das ist das. Und dann habe ich festgestellt, wie läuft das dann jetzt aber von der Songstruktur her? Weil man hat. Das ist nicht neu, das ist gab es viele Bands, die schon so operiert haben, selbst Cream und so, also man hat sich da schon auch Anleihen geholt, teilt sich sozusagen diese Songstruktur bei Black Sabbath immer in mehrere Parts.
Mhm.
Ich habe hier 1, 2, 3, 4 mir mal so angesehen, ich habe mir Warpicks angesehen, ich habe mir Wheels of Confusion angesehen vom 72er Album 4, der Opener, und von der Sabbath, Bloody Sabbath, Killing Yourself to Live. Man könnte das jetzt auch weiterführen mit Into the, ja, Void oder so. Weil man hat, ganz interessant, hier letztlich sehr oft ein AB-AB-Schema, was dann wiederum in einem langen Zwischenspiel und in einem frei assoziierten C und einem frei assoziierten D-Teil gegen Ende des Stückes,
mhm,
ausfranst. Nebst Tempiwechsel und so weiter. Also man hat, wenn man sich jetzt Warpicks ansieht, hat man ein Intro, hat man sehr häufig. Auch da kommt ja dieses Doom-Metal-Impact-Ding, ja, her. Also man hat ein sehr langes Intro meistens.
Mhm. Sehr dunkles Intro. Ja,
was dann sehr häufig, also das ist bei Wheels on Confusion und bei Killing Yourself jetzt ein bisschen noch signifikanter als wie bei Warpicks, landet dann sozusagen, ich habe das mal Plateaustrophe genannt. Also nach, ja, diesem Intro landet man sozusagen auf einem Plateau, das im Endeffekt meistens aus einer Harmonie oder einem Akkord besteht, wo dann Ozzy anfängt zu singen. Was dann wiederum meistens in einem kleinen Zwischenspiel endet, das ist bei Warpicks zum Beispiel so, du hast die Strophe, dann hast du halt ein kleines Zwischenspiel, das Besagte, was du vorgespielt hast, um dann sozusagen wieder in die nächste Strophe zu kommen, und man kommt im Endeffekt gar nicht, also es gibt gar nicht so etwas wie ein Refrain so wirklich. Mhm. Dieses Zwischenspiel ist im weitesten Sinne der Refrain. Paranoid zum Beispiel auch kein Refrain.
Nee.
So, ne? Geht einfach durch. Also, Intro, Strophe, Plateau, Zwischenspiel, wieder Strophe, wieder Zwischenspiel, dann meistens eine Bridge oder ein Solo-Part, also man könnte sagen, dann B-Strich.
Ja.
Also anlehnend an dem Zwischenspiel singt Ozzy dann noch was. Und dann hat man C, D, und da geht es dann auch zu Tempiwechsel, zu Bridge, zu Tonartenwechsel, und dann fällt das meistens eigentlich, hört euch Warpicks an, also ich verlinke alle drei,
ja,
natürlich,
klar,
endet dann quasi in so einer Jam-Session.
Ja.
Also jetzt Wheels of Confusion, Intro 20 Sekunden, jetzt ich simplifiziere es einmal, Strophe 60 Sekunden, ein Akkord, Zwischenspiel 20 Sekunden, wieder Strophe ungefähr 40 Sekunden, Wieder Zwischenspiel mit besagtem Tetrakord, absteigende Akkordfolge. Dann schneller Zwischenpart, eine Minute mit Effekten und Übergang ohne Gesang. Dann einen Riff-Part mit Gesang, mit Double Bass, der sozusagen, diese beiden Parts stehen völlig außerhalb dieser Songstruktur. Dann wieder zurück zum Zwischenspiel, dann wieder zur Strophe 1 und dann ein 2,5-minütiges Outro von 5 Minuten 30 bis 8 Minuten mit einer neu eingeführten Melodie, einem neu eingeführten Rhythmus und einem neu eingeführten Instrumentalpart.
Ja.
Und das sind im Endeffekt, so baut sich das auf. Habe ich das einigermaßen, habt ihr das verstanden?
Hast du super erklärt. Fand ich wirklich sehr gut. Wir packen, sollen wir deine Skizzen auch fotografieren
und
bei Social Media draufpacken?
Ja,
dann könnt ihr es nochmal
machen. Meine Sauklaue kann keiner erkennen, aber ich habe es fotografiert.
Ja.
Für euch. Aber das ist halt interessant, weil man immer so denkt, oh Mann, warum spielen die denn jetzt eine neue Melodie?
Da
oder
kommt
warum
franzen
das
ja
was an? Kommt wieder was Neues. Aber wenn man sich das halt mal dann überlegt, und dann stellt man nämlich auch Parallelen zu den Songs fest, dass es immer ähnlich aufgebaut hat.
Ja.
Was ich neben den Riffs hier sehr signifikant finde, ist das, was ich Plateau genannt habe.
Mhm.
Weil auch das, ich wiederhole mich jetzt zum 7. Mal, findet man wirklich auch bei Metallica sehr häufig wieder. Also, dass man halt irgendwo aufschlägt, wo es sich hinführt und dann dort erstmal bleibt.
Ja.
So, woraufhin dann Ozzy drüber singt.
Ja.
Ja.
Super spannend. Und also anders auch als Led Zeppelin, ne?
Ganz,
also,
ganz anders.
Led Zeppelin kommt sehr, sehr schnell meistens zum Gesang und zur Strophe.
Ja.
So, also am Anfang wird in der Regel das Riff und die Strophe.
Das ist zum Beispiel bei Under the Sun zum Beispiel, dieses Doomige.
Ja.
Das ist schon teilweise quälend zäh, was da im Intro passiert bei Black Sabbath.
Ja, ja, also sehr lange Intros, ne? die einfach sehr sphärisch sind, viel aufbauen.
So Headbanger kommen da auch her, ne? Es ist so.
Das langsame Headbanger.
So, ja. Aber das wird auch interessant, auch zum Beispiel, dass diese schnellen Parts, ganz anders als bei Led Zeppelin, die gibt es überall. Warpix.
Ja.
Aber auch Black Sabbath, also der Titelsong, der erste Song. Die schnellen Parts sind gejammt. Wobei die schnellen Parts bei Led Zeppelin, Stairway to Heaven, Rain Song, aufbauend integriert in der Songstruktur sind.
Ja, genau. Ich meine, wir können jetzt noch auf Stilistiken der einzelnen Instrumente eingehen, aber ich glaube, das würde ich jetzt so ein bisschen skippen, auch wenn ich als Gitarrist jetzt gerne noch über Jimmy Page sprechen würde.
Also es ist interessant, in dem Kontext vielleicht könnte man das, ich glaube, bei Black Sabbath sollte man über Stilistiken vielleicht im Kontext von Impact reden.
Ja, und im Kontext von Sound auch noch, sollen wir darüber als nächstes sprechen?
Vielleicht, bevor wir auf die Texte kommen.
Okay.
Wir haben ja nur noch Texte
und Impact. Dann steig ich ein mit Aufnahmen Sound.
Ja, bitte.
Also Led Zeppelin knüpfen soundmäßig an den Band-Sound der 1960er an.
Und ja.
Eigentlich verweilen sie auch über diese 10 Jahre die ganze Zeit bei einem gleichen Sound.
Ja.
Also es gibt dann bei den späteren Alben, man muss dann sagen, das ist quasi nach Punkrock. Und
ich finde, würdest du sagen, es heißt Presence oder Presence?
Presence würdest du sagen.
Also Presence, aber nicht im Sinne von Geschenke, oder?
Nee, im Sinne von Präsenz.
Ja, Presence, da sind die schon immer noch sehr nah an dem davor dran, obwohl das ein schönes Album ist.
Das stimmt. Bei In Through the Outdoor sind sie teilweise sehr stark weg davon.
Ja, das finde ich auch, das ist so ein bisschen.
Bei Houses of the Holy,
ja.
Also 73,
ja, ja.
Das experimentieren sie eigentlich auch ganz schön viel. Also sie kehren immer wieder zu diesem Blues-Rock-Sound zurück, probieren dann, also auf Houses of the Holy gibt es irgendwie The Crunch, was dann so in einem Funk-Kostüm daherkommt, oder Dire Maker in so einem Reggae-Gewand. Sie versuchen dann schon auch andere Sachen aus, aber das stellt eigentlich immer die Ausnahme dar.
Ja.
Diese Versuche. Und so super viel passiert soundmäßig auch nicht. Also In Through the Outdoor 79 ist dann stark vom Klavier und von Synthesizern geprägt, was daran liegt, dass die Band da auch schon nicht so richtig Bock drauf hatte auf die Aufnahmen. Und John Paul Jones, der ja auch Orgel gelernt hat und dementsprechend die Tasteninstrumente auch bediente bei Led Zeppelin, der hat dann viel zum Songwriting und zur Produktion beigetragen. Das heißt, dementsprechend ist da dieses Klavier so stark im Vordergrund.
Finde ich übrigens, jetzt mal, wenn ich meine Meinung kurz kundtun darf, fällt ab. Lustigerweise ähnliches wie bei...
Du meinst schwaches Album.
Ja, ähnlich wie Never Say Die. Also hinten raus fällt's ab.
Ja. Wir wollten aber vor allem jetzt über Aufnahme-Sound sprechen. ich finde soundmäßig wenig große Innovationen. Die Innovationen, die kommen, sind dann, ich sag mal, eher im Experimentieren mit bestehenden Instrumenten. Also gerade Jimmy Page ist dann dafür bekannt, dass er die Gitarre mit einem Bogen spielt. Oder er hat auch immer mal so kleine Soundexperimente als Overdubs mit dabei. Mhm. Das prägt aber nicht das Songwriting und die Struktur so stark. Das sind die kleinen Gimmicks, die auf diesen Bluesrock-Sound draufkommen.
Aber schon Overdubbing.
Overdubbing auf jeden Fall. Viel. Tendenziell aber die Orientierung immer an einem Live-Sound, immer an einem Band-Sound, immer an einem Rock-Sound.
Aber ich höre da auch schon teilweise bis an die 7 Gitarren, die da übereinander
gewürfelt wurden. Das stimmt. Das stimmt. Also viele Overdubs. Und Page selber, der Gitarrist, hat sehr viel von Led Zeppelin auch mitproduziert. Der hatte halt diesen Studio-Background und war dann auch als Producer, das heißt auch als derjenige, der das Soundkonzept mitbestimmt hat, war der mit federführend. Eine Neuerung, die er vielleicht in die Produktion mit reingebracht hat, ist, wobei das auch nicht so neu war, er hat viel mit bestehenden Raumklängen gearbeitet. Also er hat dann teilweise halt noch extra Mikrofone aufgestellt, um einen Raumsound mit aufzunehmen. Es gibt irgendwie die berühmte Aufnahme von When the Levee Breaks, wo sie das Schlagzeug in so einem Treppenhaus, in so einem alten Haus aufgenommen haben, wo du dieses Treppenhaus einfach hörst. Ich würde aber sagen, wirklich die großen Innovationen, die dann Studioproduktionen vorangetrieben haben, erfolgen bei Led Zeppelin nicht. Und auch der Gitarrensound von Jimmy Page, der ist zwar irgendwie heavy und verzerrt, aber das war Jimmy auch. Das war Pete Townshend auch.
Ja.
Das heißt, hier wird angeknüpft an Sachen, die schon in den 60ern bestanden. Anders bei Black Sabbath,
ja,
wenn ich dir das Wort geben
Wobei auch hier, also die Komplexität der Aufnahmen auch jetzt nicht gerade besonders sind. Also da hat man jetzt nicht irgendwie, also man hatte jetzt nicht den intellektuellen Background und nicht das nötige Kleingeld, um da jetzt groß zu experimentieren.
Bei Black Sabbath.
Bei Black Sabbath. Aber lustigerweise, und das ist ja dann wieder so diese berühmte Do-it-yourself-Geschichte, was man gemacht hat, hatte dann wiederum ja Hand und Fuß oder beziehungsweise war in seiner rudimentären Art und in seiner Schlichtheit so bedeutsam, dass es dann wieder einen Effekt hatte. Also man hat viel mit Hall-Effekten gearbeitet. Ich glaube, ich weiß nicht, also es gab es natürlich schon, aber so wie du weißt, wie Black Sabbath anfängt, also mit diesem Regen und der Kirche, sowas, dass man halt sozusagen, es gab es auch schon, aber dass man sozusagen erstmal so ein Gewitter einspielt und sich dann da reinzoomt.
Schaffst so eine Atmosphäre.
Eine Atmosphäre, das ist sozusagen einfach ein simpler Effekt, den du hast, aber der ist cool.
Ja.
Man hat wenig mit Verzerrer, wenig mit Hall-Effekten gearbeitet, aber wenn Verzerrung und Hall-Effekte dann da, am Anfang kaum Overdubbing, das wurde dann später mehr.
Ja.
Es wurde insgesamt sowieso später mehr. Also man hat dann halt irgendwie auch einen Chor bei Superstar gehabt oder so auf der Sabotage. Also es wurde dann insgesamt komplexer. Man hat viel mit, schon früh viel mit Synthesizer gearbeitet. Also man hatte so immer so diesen, ja, man hat versucht halt wirklich, also da, man kommt dann immer wieder zurück zu diesem Konzept-Ding. Also man hat sich versucht an Kubrick anzulehnen, was so Sinti-Sounds bedeutet, also man hat das Ganze versucht, so ein bisschen Geisterbahn, Science-Fiction, Weltall-Sound zu kreieren, sage ich jetzt mal, mit sehr einfachen Mitteln.
Das stimmt. Und die aber, finde ich, immer noch gut klingen. Also ich
sie klingen so ein bisschen oldschool, aber sie erfüllen ihren Zweck.
Genau.
Absolut.
Und als Gitarrist finde ich vor allem Iommis Wechsel zur Verstärkermarke Laney bedeutsam.
Okay, da bin ich jetzt raus. Das musst du sagen.
Ab dem dritten Album,
Master of Reality,
benutzt er diese Verstärkermarke und die hatten halt die Möglichkeit, Verzerrung am Eingangssignal einzustellen, was die Marshall-Verstärker, die Jimmy Page spielte, zu der Zeit noch nicht hatten. Das heißt, du konntest mehr Verzerrung der Gitarre letzten Endes erreichen. Und mehr Verzerrung heißt zum einen, heutzutage würden wir vielleicht sagen, mehr Metal-Sound. Das heißt aber auch, dass du die Gitarrenakkorde und Töne länger liegen lassen kannst. Also du hast mehr Sustain letzten Endes auf diesem Sound. Und das ist etwas, was den Sound von Metal bis heute ganz stark prägt. Nämlich diese starke Verzerrung, die dann, würde ich sagen, aus einer gitarristischen Perspektive auch Metal und Rock oftmals voneinander trennt. Metal ist immer noch dieses bisschen mehr an Verzerrung.
Es ist interessant, weil, aber also ich glaube, also die Frage ist, wenn wir jetzt, wir müssen unbedingt noch über Texte reden,
ja,
vor allen Dingen im Zusammenhang mit Black Sabbath. Ich weiß nicht, ob wir den Impact, weil da kommen wir jetzt in so eine Impact-Geschichte rein. Vielleicht sollten wir das trotzdem in dem Punkt mal abhaken und Impact so ein bisschen einstreuen. Wegen Effekte und Klänge hat Black Sabbath, und ich glaube, da fällt mir bei Led Zeppelin eigentlich jetzt bis auf Songstruktur von, fällt mir kaum ein, was da hängen geblieben ist. Also Led Zeppelin ist großartig, aber was so übertragen wurde. Es ist so, dass Chris Cornell in einem Interview sagt, wo wir von Effekten reden, die sich übertragen haben und von, wie gesagt, erfüllen ihren Zweck, sagt er, Black Sabbath ist für ihn das Intro von Sweet Leaf. Und weiß ich nicht, also es ist ja so, da gibt es ja so ein bisschen Steve Reich Anleihe, wo dieser Mensch halt hustet und sich verschluckt und dann dieses kommt und dann kommt badam, badada, also das, ne, wo die sozusagen diese eine Tonschleife, das ist ein Effekt von 10 Sekunden und der bleibt aber Chris Cornell hängen.
Mhm.
So, weil er ist so, weil er ist einfach
freakig. So ein Moment.
Einfach. Ist so freakig halt einfach. Und auch, was natürlich auch vorher gab, aber ist, dass halt Tony Iommi sehr viel mit Jammerlappen arbeitet, mit dem berühmten. Also, so, und das sind so diese Effekte, die immer hängen geblieben sind. Bill Ward arbeitet, wird nicht so rausgeschält auf der Aufnahme, arbeitet viel mit Double Bass, was auch zu der Zeit schon neu ist. Mhm. Also du hast halt bei Children of the Grave eigentlich fast eine durchgängige Double Bass. Und das ist 72, 73. Also das ist, die, wie gesagt, die wird jetzt nicht so in den Vorder-, ist jetzt nicht Cataclysm, wo die Aufnahme halt aus Double Bass und Rest besteht. So, aber du hast eigentlich fast eine durchgängige Double Bass.
Ja.
Und das sind halt so Effekte, da sind wir, können wir ja auch von Aufnahmesound reden, die sehr Verzierung, Verzerrung, Double Bass, Jammerlappen, Barber-Pedal, Effekte, Klänge, die sehr hängen geblieben sind bei Black Sabbath.
Worüber sie sich dann teilweise auch gestritten haben. Ne? Iommi wollte gerne halt die tolle Produktion haben und noch mehr machen. Und Osborne war eher der, der immer sagen wollte, komm, wir singen das rein und rau. Und der war so ein bisschen genervt dann von dieser Perfektion.
Das hat sich lustigerweise dann hinten raus, wenn man halt vor allen Dingen, also man sagt ja so, die Classic-Alben gehen so bis Sabotage.
Ja.
Und die Technical Ecstasy und Never Say Die sind so ein bisschen drogengeschwängert und von Problemen überhüllt. Haben aber auch einen anderen Sound und da clasht es ja so ein bisschen aufeinander. Wobei, sie sind auch nicht schlecht. Also was ich halt ganz lustig finde, ist das Never Say Die, wo du ja auch von den Versuchen von Led Zeppelin das Ganze ein bisschen experimenteller Reggae-Sound und so. Also man hat bei Never Say Die dann Dinge versucht, sage ich jetzt mal ganz salopp, was dann dazu führt, dass das halt dann wirklich gerade der letzte Song von Never Say Die in so einem völligen Kuddelmuddel, Jazz, Anleihen, Chaos-Sound. Also man würde, wenn wir jetzt die Biografie ein bisschen bedeutungsschwanger sagen würden, Never Say Die endet quasi mit der musikalischen Auflösung der Band. So, es ist so, und genau aus diesem Grund, dass halt Tony Iommi was anderes wollte als der Rest.
Ja.
Ozzy war scheintot im Delirium, im Koma. Interessant ist, dass, wenn wir von Impact, der eigenen Impacts reden, nur ein kleiner Auswurf, weil Led Zeppelin da nicht mehr existierten in dem Sinne, wobei natürlich Robert Plant und Jimmy Page weiter Musik gemacht haben, ist, dass lustigerweise Ozzy dann eigentlich eher auf die Songstruktur der späten Alben zurückgreift in seinem Solowerk und Tony Iommi vor allen Dingen halt mit natürlich Ronnie James Dio in den 80ern dann plötzlich was ganz Neues erfindet. Also man hat sozusagen eigentlich ab Heaven and Hell Black Sabbath ohne Ozzy, zwischenzeitlich auch ohne Geezer Butler und ohne Bill Ward, hat man plötzlich was ganz anderes.
Mhm.
Plötzlich bist du im Power Metal gelandet. So, das sind so 2 Jahre und plötzlich denkst du so,
klingt gut,
da kommt natürlich Dio auch, hat da einen Impact, aber du hast plötzlich was anderes. Also es ist einfach eine andere Band,
dann,
die Black Sabbath heißt.
Klar, und
die andere Musik macht.
Ja, das ist oftmals so, ne? Wenn du Personalwechsel hast, gerade in so einem Vierergespann, wo wir alle eine feste Aufgabe haben.
Ich finde das sehr spannend, weil das sieht man dann auch bei so Leuten wie irgendwie David Bowie oder wie gesagt immer noch Metallica. Also das Spannende an Black Sabbath ist, dass sie sozusagen einen Musikstil erfinden, um dann in den 80er Jahren einen Musikstil zu erfinden, um dann in den 90er Jahren einen Musikstil zu erfinden. Also sie erfinden sich auch neu mit wechselnder Besetzung.
Ja, ich meine, die letzten Jahre dann nicht mehr so viel.
Ja, ja, hinten raus ist es dann schon ein bisschen kaputt. Ja.
Aber das, was in den 70ern passiert, ist auf jeden Fall, finde ich, total spannend und markiert für mich sehr stark den, ja, das, den Wandel vom Rock zum Metal. Und den sehe ich auf einer Soundebene und so weiter bei Led Zeppelin nicht. Da sehe ich wenig, was dann den Metal geprägt hat.
Led Zeppelin 2 ist schon stark. Also Led Zeppelin 2 hat schon Hooks drin und Riffs drin, finde ich. Also dieses Hold or Love, da gibt es auch andere Songs, die sind schon da, das knallt schon auch.
Das knallt. Für mich ist es immer in einem Rockgewand geblieben.
Aber es ist Hardrock.
So, es ist Hardrock, genau. So.
Es ist klar, wenn es um Impact geht, kannst du sagen...
Gleichzeitig muss man sagen, Jimmy Page war der virtuosere Solist in Relation zu Iommi. Und ich glaube schon auch, dass diese Virtuosität, dass die Geschwindigkeit, das wirkliche technische Spiel von Led Zeppelin, dass das dann wiederum andere Leute auch geprägt und beeinflusst hat. Ich bin mir sicher, dass Guns N' Roses stark beeinflusst sind von Led Zeppelin. Und
Slash auf jeden
Slash,
Fall.
Der auch ein technisch sehr versierter Gitarrist ist, der wird auch Jimmy Page rauf und runter gehört haben.
Okay, ganz kurz.
Texte?
Ja, bitte. Texte.
Soll ich einsteigen? Willst du einsteigen?
Ich würde gerne einsteigen, aber du kannst auch einsteigen. Ich weiß nicht, was bei Led Zeppelin zu holen ist.
Ja, geh du rein.
Ich gehe jetzt mal rein, ja?
Ja.
Ihr könnt ja alle Englisch.
Ja.
Ich lese es nur mal vor, ja?
Ja.
Ohne den Titel zu nennen. Generals gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death construction. In the fields, the bodies burning, as the war machine keeps turning. War Pigs 1970. Finished with my woman, cause she couldn't help me with my mind. People think I'm insane because I am frowning all the time. All day long I think of things, but nothing seems to satisfy. Think I lose my mind if I don't find something to pacify. Paranoids, 70. Revolution in their minds, the children start to march against the world in which they have to live. And all the hate that's in their hearts, they are tired of being pushed around. Children of the gaze, 71. How people look and people stare, well, I don't think I even care. You rot your life away, and what do they give? You're only killing yourself to live. 73. Killing yourself to live. I'm looking through a hole in the sky. I'm seeing nowhere through the eyes of a lie. I'm getting closer to the end of the line. I'm living easy where the sun doesn't shine. Hole in the sky. Oder? Well, I don't want no Jesus freak to tell me what it's all about. No black magician telling me to cut my soul out. Don't believe in violence. I don't even believe in me. I've opened the door. Now I mind my destiny. Under the Sun.
Spannend.
Was sagst du dazu?
Ich sage viel Tod.
Ja.
Viel Dunkelheit.
Ja.
Viel Blut. Viel Verrücktheit. Sehr ich-bezogen.
Und, also Texte immer von Geezer Butler, ja, hauptsächlich. Wobei die Band immer bei Music and Lyrics die gesamte Band angibt. Haben wir kurz drüber gesprochen. Das nicht, sollte unerwähnt bleiben. Tod, Horror, Psychosen, aber auch Gesellschaftskritik natürlich, mhm. Morpics.
Ja.
Drogen, habe ich jetzt nicht vorgelesen, aber kommen auch noch dabei, sind dabei. Keine Sorge. Snowblind. Ja, krass. Also ich glaube, viel, viel krasser, als wir uns das ausmalen können, auch als Nicht-Muttersprachler. Also das muss in England dann echt geknallt haben. Das war so...
Ich glaube auch. Harte Texte.
Alter Schwede. So. Und auch hier ein Impact... wo du sagst, so, das, ne, das findet man dann, das kannst du bis Böse Onkels zurückverfolgen, bis die ganze Punk-Szene letztlich, mhm. Dieses, das ist wirklich, es geht um dieses I, ne? I, also ich und die Welt da draußen, ich der Unverstandene, ich der Einsame, ich der düstere, zerfressene, in sich gekehrte Mensch, der die Welt da draußen nicht versteht. Das hat schon hier seinen Ursprung.
Ja. Anders sieht es aus bei Led Zeppelin und ich stelle bei Led Zeppelin tendenziell zwei Textarten fest. Das eine sind Lieder mit stark sexueller Konnotation. Ich glaube, die Liebeslieder zu nennen, ist teilweise ein bisschen übertrieben. Beispiele dafür sind Black Dog, Whole Lotta Love, Dazed and Confused, Communication Breakdown. Und in diesen Stücken werden Frauen meistens als ausnutzend beschrieben. Sie werden abgewiesen. Sie sind quasi das Böse im Leben eines Mannes, was trotzdem aber benötigt wird für die Befriedigung der eigenen Lust.
Ganz kurz bei Personal-Einwurf. Ja? So, Your Time is Gonna Come hat mir auf jeden Fall die ein oder andere traurige Stunde gerettet.
Andererseits gibt es dann noch als zweite große Textart die Texte, die sich mit Reise, Spiritualität und Natur auseinandersetzen. Beispiele dabei wären vielleicht Kashmir, Ramble On, Stairway to Heaven, Immigrant Song zu gewisser Art und Weise. Diese Lieder stellen auch den Wandel des eigenen Charakters, das Suchen nach Glück, das Suchen nach Spiritualität auch her. Mhm. Viele Verweise auf spirituelle Themen immer wieder. Ich habe ein paar Texte auch mitgebracht, als Beispiel für diese Lieder mit starker sexueller Konnotation zum Beispiel. Ich mache es so wie Daniel. Ich lese vor. You need coolin', baby, I'm not foolin'. I'm gonna send you back to schoolin'. Way down inside, honey, you need it. I'm gonna give you my love. Want a whole lot of love. Aus Whole Lotta Love von Led Zeppelin 2. Oder been dazed and confused for so long it's not true. Wanted a woman, never bargained for you. Lots of people talk and few of them know. Soul of a woman was created below. You hurt and abused, telling all of your lies. Run around, sweet baby, Lord, how they hypnotize. Sweet little baby, I don't know where you've been. Gonna love you, baby, here I come again. Aus Dazed and Confused von Led Zeppelin 1. Aus dieser zweiten Kategorie beispielsweise Oh, let the sun beat down upon my face, stars to fill my dream. I am a traveler of both time and space, to be where I have been, to sit with elders of the gentle race this world has seldom seen. They talk of days for which they sit and wait, and all will be revealed. Aus Kashmir. Oder auch Klassiker, there's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. Oh, oh, and she's buying a stairway to heaven. Aus Stairway to Heaven von Led Zeppelin 4. Ich habe zudem mir einen kleinen Spaß erlaubt
und ja, das finde ich super.
Auf der Homepage alltheLyrics.com geschaut, was die 15 beliebtesten Liedtexte der beiden Bands sind, Black Sabbath und Led Zeppelin, und habe diese Texte in einer Word Cloud auswerten lassen. Das heißt, in einem Computerprogramm, in Atlas TI habe ich das gemacht, habe ich geschaut, welche Wörter am häufigsten vorkommen in diesen Top 15 Liedtexten, und die sind dann entsprechend groß hervorgehoben, und bei Black Sabbath steht zentral in der Mitte das Wort Death und bei Led Zeppelin steht zentral in der Mitte das Wort Baby. Und ich glaube, das sagt schon ziemlich viel, und die anderen Wörter drumherum sind auch spannend. Wir packen euch das.
Psycho, Just, Evil, Die, Will, Angel oder Angel besser gesagt, Man, und bei Led Zeppelin steht Here, Love, Gonna, Never, Way, Oh, No. Also, das ist sehr amüsant.
Ja. Also textlich geht's, glaube ich, in ganz unterschiedliche Richtungen. Ja, wir haben viel über die Musik gesprochen. Vielleicht zum Abschluss einen kleinen Rundumblick.
Eine Conclusion.
Eine kurze Conclusion.
Ja, was fangen wir damit an? Also ich hatte, bevor ich diese Sendung vorbereitet habe, gedacht, sie wären viel näher aneinander.
Ja.
Also, sie verbindet viel mehr.
Aber tut's eigentlich wenig.
Wo man eine Verbindung sieht, ist sicherlich in der Hardrock-Geschichte.
Mhm.
Und wo man die Verbindung sieht, ist, um mal jetzt den Vater von Lars Ulrich zu zitieren, in der Tat in Metallica. Wenn man das zusammenführt, landet man unweigerlich bei Metallica als Beispiel für die Conclusion und die Verwebung von Led Zeppelin und Black Sabbath. Würde ich gerne Master of Puppets mal vielleicht nennen, wo Master of Puppets fast schon meines Erachtens sowohl ein Warpix als auch ein Stairway to Heaven Zitat drin haben. Und wir hier in erster Linie eine rhythmische Verschiebung haben, eine rhythmische Komplexität von Led Zeppelin mit einem sehr harten Sound von Black Sabbath. Und meines Erachtens hier sagt, ich glaube schon, dass Led Zeppelin und Black Sabbath das vorbereitet haben, was dann in den 80er Jahren zu, ja, im Endeffekt zu jede Form von Metal geworden ist.
Glaube ich auch.
So. Interessant ist auch, wenn man sich diese 8 Alben ansieht, das halt mit Presents und wie heißt das letzte Led Zeppelin-Album?
Ich
vergesse es immer.
Das, meinst du Coda?
Also das, das
Tod rauskam? In Through the Outdoor.
Genau.
79.
Genau, 79, dass da auch, wie gesagt, ich hatte ja von Technical Ecstasy und Never Say Die gesprochen, dass man auch da dann nochmal hinten raus wirklich was versucht, anders zu machen. Und man dann auch feststellt, dass es da auch ein bisschen mit beiden Bands in der Form zu Ende geht.
Das ist ein bisschen musikalisch wackelt, nicht ganz so überzeugt. Ja.
Wobei sie sich lustigerweise da fast meines Erachtens, also mit dem Anfangsalbum, weil das beides, also jeweils mit dem Debüt, weil es beides so diesen Jam-Charakter hat.
Ja.
Als auch dann, ja, die Paranoid und die Led Zeppelin 2 treffen sich dann eher so in puncto Härte. Eher, weil ich, also ich würde sagen, Led Zeppelin 2 ist so mit das härteste Led Zeppelin-Album, was so den Sound betrifft, ja, also was Jimmy Page betrifft. Whole Lotta Love ist auch ist schon ein heavy Sound.
Ja. Genau, aber später mischen sich dann halt auch die akustischen Gitarren mit dazu,
richtig,
die dann halt im Kontrast stehen,
richtig,
zu den anderen Sachen.
Und lustigerweise ist so, dass sie sich dann hinten raus, was in erster Linie daran liegt, dass Led Zeppelin auch so ein bisschen weicher geworden sind, aber vor allen Dingen auch Black Sabbath wesentlich kommerzieller geworden ist.
Ja.
Mit Never Say Die treffen sie sich dann hinten raus wieder. Ein bisschen.
So ein bisschen. Ich habe zudem noch mal geschaut, wie denn Led Zeppelin und Black Sabbath in der musikwissenschaftlichen Literatur,
oh ja, bitte,
behandelt werden.
Ich habe nichts gefunden.
Also es gibt ein paar Sachen. Ganz grob gibt es natürlich den großen Bereich irgendwie der Biografien. Ich habe hier eine französische Biografie von Alain Dister. Ich weiß nicht, ob er Engländer ist. Die Biografie ist auf Französisch. Wirklich wissenschaftlich ist die nicht.
Ach, du meinst Alain Dister.
Alain Dister vielleicht auch. Packen wir euch trotzdem in die Playlist. Oder hier in Schwarzkopf und Schwarzkopf erschien Ozzy Osbourne Talking. Wirklich wissenschaftlich sind aber diese ganzen biografischen Sachen nicht. Eine Sache, die ein bisschen wissenschaftlicher an Led Zeppelin zumindest herangeht, ist The Origin of the Species Led Zeppelin von Alan Clayson. Das würde ich euch empfehlen, wenn ihr eine wissenschaftliche Auseinandersetzung haben möchtet mit Led Zeppelin. Packen wir euch in die Playliste. Ansonsten gibt es quasi den großen Bereich der Beschäftigung mit diesen beiden Bands, die sich weniger um die Biografie kümmern, sondern einzelne Aspekte herausgreifen. Oftmals auch so ein bisschen auf Zeitgeist eingehen. Unter anderem unser geschätzter Kollege Dietmar Elflein macht eine Analyse eines Black Sabbath Songs in seinem Buch Schwermetall-Analysen. Und zwar, das gucke ich gerade, Schlagzeugspiel auf Black Sabbath und Paranoid zum Beispiel. Und er beschäftigt sich auch mit Black Sabbath als Band. Das würde ich euch empfehlen. Andere Veröffentlichungen setzen sich entweder mit Satanismus auseinander und dann vielfach mit der Konstruktion von Männerbildern. Gerade in den 70ern und im Rock und Metal, beziehungsweise auch mit der Performance von Macht. Typisches Beispiel wäre von Robert Walser, Running with the Devil. Oder beispielsweise auch von Susan Fast, In the Houses of the Holy. Zum Gender-Aspekt möchte ich noch eine Sache hinzufügen, über die ich so ein bisschen gestolpert bin. Und zwar gerade bei Led Zeppelin das starke Abhängen der Band mit den Groupies und dem Phänomen der sogenannten Baby-Groupies in den 1970ern. Das heißt, in den Backstage-Bereichen, vor allem in L.A., in denen sich Led Zeppelin viel rumgetrieben haben, war es gang und gäbe, dass minderjährige Groupies rumhingen, die dann auch sexuelle Beziehungen mit den Musikern hatten. Und wir sprechen hier nicht von 16-, 17-Jährigen, sondern teilweise von 13-, 14-Jährigen. Das hat mir in der Vorbereitung auf jeden Fall so einen bitteren Beigeschmack mitgegeben, dass hängt viel zusammen mit der Sexualmoral der 1970er. Also ich glaube, das war zu der Zeit stärker noch akzeptiert als beispielsweise Homosexualität.
ja, wir müssen da auf Debatten der Grünen Ende der 70er Jahre auch verweisen. Also da gibt es ja der Schlag an einem die Ohren. Also das war einfach eine erstaunliche Zeit.
So. Genau, also die Grünen, die dann, wo manche Teile der Partei gefordert haben, ob man nicht Beziehungen zwischen Minderjährigen und Erwachsenen unter bestimmten Voraussetzungen zugeben
sollte. Also ich komme ja aus dem 80er Jahre grünen Kinderladen-Spektrum.
Ja.
Und wir hatten da auch mit Nudisten und sehr freizügig sexuellen Paaren, die aus dieser Szene kamen, zu tun.
Ja.
Und, also gab es.
Ja. Und trotzdem möchte ich es nicht nur dem Zeitgeist zuschreiben, sondern die Musiker, und wir sprechen hier nicht nur über Led Zeppelin, sondern auch bekannte Leute wie David Bowie,
ja,
Mick Jagger, Johnny Thunders, die alle Sexualkontakte mit diesen jungen Groupies hatten. Aus heutiger Sicht, in der wir, wenn es um Beziehungen und Sexualität geht, glaube ich, stärker auf Gleichberechtigung, auf Begegnung, auf Augenhöhe und Machtbeziehungen zwischen PartnerInnen in Beziehungen schauen, wirkt das enorm absurd, weil natürlich diese 14-jährigen Groupies ganz, ganz andere Voraussetzungen mitbrachten als die reichen, berühmten Männer, die sich gefreut haben, dass sie da ihre jungen, wie gesagt, Baby-Groupies haben.
Ja, ja, na, das ist halt, ich denke, der minderjährigen Faktor ist halt, also Macht ist, darüber kann man diskutieren.
Ja, ja, und also der Machtfaktor hängt mit der Minderjährigkeit
natürlich
zusammen.
Ja, auch mit der Mittellosigkeit, aber ja, also das ist natürlich schon.
Und also die damalige Freundin von Jimmy Page, Lori Mattix, damit sie auch nicht namenlos bleibt. Also sie sind zusammengekommen, da war sie 13 und hat er sich mit ihr in der Öffentlichkeit gezeigt, da war sie 14 und er war halt doppelt so alt.
Ja, ja.
Sie hat dann auch im Rahmen von MeToo in den letzten paar Jahren sich doch auch kritisch geäußert gegenüber dieser Beziehung, die damals bestand. Anderes berühmtes Baby-Groupie war Sable Starr. Und es gibt in der musikwissenschaftlichen Auseinandersetzung vielfach die Auseinandersetzung schon mit Gender und Maskulinität. Und vielleicht kleiner Forschungsauftrag, forscht doch mal aus einer heutigen Perspektive, die, glaube ich, durch MeToo doch auch noch mal stark geändert wurde und sich stark verändert hat. Untersucht doch auch noch mal diese jungen Mädchen, junge Frauen und die Szene. Ich finde, das braucht noch eine stärkere Sichtbarmachung, weil in den gängigen Biografien das überhaupt nicht problematisiert wird.
Und beleuchtet das halt wirklich von vielen, vielen Seiten. So, also, ne? Also ich würde da gar nicht voreingenommen an eine Geschichte rangehen. So. Fragt auch, also wie gesagt, es ist sehr interessant zu wissen, was die Baby-Groupies dazu auch zu sagen, also was deren Anlass war.
Ja.
So. Also meine Mutter war zu Hause, die ist da nicht hingefahren. Ne? Also sonst hat die jetzt auch niemand dahin geprügelt.
Ja, was haben deren Eltern gemacht?
Ne? So, man sollte in dem Zusammenhang auch gucken, dass man aufpasst, dass man sozusagen nicht die Wertung verliert. Ne? Also ich meine, Ozzy und Tony Iommi haben ihre jeweiligen Frauen in Drogenexzessen fast tot geprügelt.
Ja, Sharon
erzählt das live erzählt das in Biografien, dass halt Ozzy im Vollrausch halt ankommt und sagt, jetzt ist die Stunde gekommen, wo ich dich umbringe, was dann zu einem Entzug letztlich, zu dem, weiß ich nicht wie viel, Entzug von Ozzy kam, aber da waren halt auch Dämonen in einem ganz anderen, ja eigentlich sehr häuslichem Umfeld, also das war eigentlich sehr, 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 also die, Tony Iommi war gut, der war viermal verheiratet, aber die hatten eigentlich alle einen sehr, die hatten mit Groupies nicht viel, also auch, aber hatten da jetzt nicht so wahnsinnig viel mit am Hut.
Ja.
So, was aber trotzdem in starker sexueller Gewalt gegenüber des Ehepartners ausgeartet ist.
Ja.
Und, ne? Also das sollte man dann auch in dem Fall vielleicht mal erwähnen.
Ja, definitiv. Also die 70er Jahre, nicht nur die glorreichen Zeiten des Rock.
Wobei das auch natürlich auch, also da kommt man dann viel in Psychoanalyse, da müssen wir an einen anderen Punkt kommen. So, ich glaube nicht, dass Ozzy oder vor allen Dingen Tony Iommis Gewalt in irgendeiner Art und Weise wieder mit seiner Musik zu tun hat, sondern eher mit seinem persönlichen Zugang und auch Drogenkonsum, also mit seinem Charakter also, letztlich.
Ja, glaube ich schon, wobei natürlich auch der Drogenkonsum dann irgendwie mit der Musik zusammenhängt. Also in gewissen Musikkreisen ist Drogenkonsum sehr verbreitet. Aber ich stimme dir zu, es ist anders als bei den Baby-Groupies, wo die Zugänglichkeit der Baby-Groupies direkt geknüpft war an die Bekanntheit und an den Musiker-Lifestyle, den Led Zeppelin gepflegt haben.
Und vielleicht sollte man an der Punkt, genau, also um das nur zu sagen, so, man kann auch Rockstar sein, ohne seine Frau zu verprügeln, und man kann auch Rockstar sein, ohne mit Minderjährigen zu schlafen.
Bitte.
Genau.
Okay.
Punkt. Schönes Thema am Ende. So. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war sehr lange. Wie machen wir denn eine Doppelfolge draus? Wie viel haben wir?
Mal gucken, weiß ich nicht. Schaue ich mal nach einem Schnitt. Wir wünschen euch einen guten Start in 2022.
In der Hoffnung auf baldig bessere Zeiten, gerade auch im Musikerinnen-Kontext. Wir haben jetzt viele Songs genannt. Ich werde mich ransetzen und eine Playlist erstellen und versuchen, ein schönes Beispiel, Mittelbeispiel zu geben und vielleicht jetzt nicht jeden Song dort drauf zu schreiben, sondern wirklich die zu nennen, wo man vielleicht das ein oder andere mehr drüber gesagt hat.
Genau. Und ansonsten bleibt gesund, folgt uns auf Social Media und freut euch auf die tollen Gäste, die wir in diesem Jahr haben werden.
Wie Ozzy sagen würde, God bless you, I love you all.
War das nicht Michael Jackson?
Nee, das war Ozzy.
Macht's gut.
Ciao.